Siebte Folge, frei sein statt frei haben. Bisher gab es Persönlichkeitsentwicklung, Träume leben, Unternehmensgründung, Mutter werden. Und heute geht es um das bedingungslose Grundeinkommen. Achtung, nicht wegschalten, weil es geht darum, dass eigentlich das ein Wahnsinnshebel wäre, um uns wirklich alle frei werden zu lassen. Frei sein zu lassen, diese Welt einfach risikofreudiger zu machen und damit vielleicht auch innovativer und möglicherweise am Ende sogar besser. Denn vielleicht stecken wir schon mitten in einem riesigen zivilisatorischen Kollaps. Aber das ist jetzt alles so sperrig. Ich sage jetzt einfach mal so, ich bin Marc-Alexander Holz und es ist mir eine große Freude, dass ich heute mit dem unter anderem Philosophen Wolfgang Wopperer über das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens sprechen darf. Ich würde einfach ganz langsam anfangen und gucken, ob wir uns einfach aufwärmen können. Mhm. Und ich würde gerne einfach erstmal die Frage stellen, irgendwie an welcher Stelle uns das Grundeinkommen, über das wir heute reden, eigentlich betrifft uns alle. Oder betrifft es nur bestimmte Gruppen? Und wir denken immer alle, ach, das geht mich eigentlich noch gar nichts an, weil ich verdiene ja genug Geld.
Also ich glaube, die einfachste Antwort darauf ist, es geht uns alle an, weil es tatsächlich um ein universelles Grundeinkommen geht. Auf Englisch nennt man es auch a universal basic income. Und das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen dem Konzept und so klassischen Unterstützungszahlungen. Die sind immer an bestimmte Bedingungen gebunden. Auf Englisch sagt man means tested. Also du kriegst Arbeitslosenunterstützung, wenn du keinen Job hast. Und du kriegst ALG II nur, wenn du nicht eigene Rücklagen hast zum Beispiel. Du kriegst Pflege bezahlt, wenn du pflegebedürftig bist. Du kriegst Unterstützung für Kindergartenplätze, wenn dein Einkommen unter einer bestimmten Schwelle liegt. Und der Unterschied bei einem bedingungslosen Grundeinkommen ist, es hat keine Bedingungen. Und das bedeutet, es ist für alle da, egal wie viel oder wenig Geld du verdienst. Und das heißt, wenn es sowas gäbe, würde es automatisch uns alle angehen.
Von wann an bis wohin? Doch nicht von der Geburt, oder doch schon?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also das Alter ist tatsächlich der eine Aspekt, wo sich Grundeinkommenstheoretiker ziemlich einig sind, dass es wenig Sinn macht, einem Neugeborenen und einem 40-jährigen Arbeitnehmer oder einer 40-jährigen Arbeitnehmerin und einer Rentnerin die gleiche Summe zu bezahlen. Also abhängig davon, wo du im Leben stehst, hast du unterschiedliche Bedürfnisse oder kannst auch unterschiedlich damit umgehen. Aber dieses Recht würde tatsächlich jeder haben. Das ist auch ein weiterer Punkt an bedingungslosen Grundeinkommen. Das wäre tatsächlich ein Recht, das jeder hat. Das heißt, es dürfte einem nicht genommen werden. Du könntest es einklagen, sozusagen. Aber dieses Recht, wie das in einem bestimmten Alter dann ausgeprägt ist, würde davon abhängen, was sinnvoll ist in dem Alter. Dann würdest du, wenn du als Bürgerin eines Landes geboren wirst oder in dieses Land kommst oder nach einer bestimmten Aufenthaltszeit ein Aufenthaltsrecht erworben hast, ab diesem Zeitpunkt, bis du diesen Status nicht mehr hast, stirbst, wegziehst, was man auch immer als Kriterium nimmt, dieses Recht haben. Und dann würde man gucken, wahrscheinlich als Neugeborenes weniger, mit steigendem Alter wahrscheinlich mehr. Ab einem bestimmten Punkt vielleicht wieder weniger, vielleicht aber eher sogar noch mehr, weil man im Alter mehr braucht, müsste man sich angucken. Aber das ist der eine Punkt, wo sich die meisten einig sind, da ist es sinnvoll, unterschiedliche Niveaus anzusetzen, weil man damit unterschiedlich gut auf die Bedürfnisse eingehen kann, die über so ein Leben hinweg für alle relativ gleich sind. Wir alle werden geboren, wir alle werden erwachsen, wir alle werden älter, wir alle sterben.
Du hast gerade schon einmal gesagt, ich glaube, die Formulierung war sinnvolle Bedürfnisse. Ich denke jetzt daran, Menschen Lebenshaltungskosten in Amerika, Menschen Lebenshaltungskosten in Namibia. Das muss man dann alles vor Ort entscheiden, welche Kriterien da gelten, wie sinnvolle Bedürfnisse zu definieren sind. Wie will man denn da vorgehen? Das kann man ja, wird man das punktuell beginnen und dann ausweiten? Oder möchte man das punktuell beginnen und dann ausweiten in, keine Ahnung, in Communities, in Städteprojekten?
wie klein oder wie groß wird es dann sein? Oder wie klein und wie groß ist das gerade aktuell?
Also da muss man ein paar Sachen, glaube ich, auseinanderhalten. Das eine ist, wenn wir vom bedingungslosen Grundeinkommen als Idee reden, dann geht es da primär um solche Prinzipien wie, ist es bedingungslos, ist es für alle BürgerInnen oder BewohnerInnen eines bestimmten geografischen Gebietes da, ist es ein Recht. Auch ganz wichtig, es geht um eine regelmäßige Geldzahlung. Also es ist was nicht, was du einmal bekommst, sondern du bekommst es regelmäßig, zum Beispiel jeden Monat. Und du bekommst es als Geld, du bekommst es nicht als Sachleistung. Das heißt, du kannst entscheiden, was du mit diesem Geld machst. Das sind so bestimmte Prinzipien, nur wenn die erfüllt sind, können wir, sollten wir von einem bedingungslosen Grundeinkommen sprechen. Also wenn du zum Beispiel jemanden von sowas reden hörst und dann sagt er, ja, aber das ist nur für Leute, die unter einer bestimmten Einkommensschwelle liegen. Oder es wird nur einmal im Leben ausgezahlt. Dann müsste so Alarmglocke angehen, sagen, ist das wirklich bedingungsloses Grundeinkommen oder redet ihr nicht eigentlich über was anderes gerade? Das ist das eine. Das andere sind bestimmte Implementierungen davon, bestimmte Systeme, wie man das umsetzt. Also in welcher Regelmäßigkeit zum Beispiel. Wer administriert das? Was ist das geografische Gebiet, in dem das gilt? Und zum Beispiel auch, was ist die Höhe davon? Und bei der Höhe gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst sagen, das wäre so meine persönliche Meinung dazu, es ist am sinnvollsten, sowas einzuführen, wenn es zumindest auf Subsistenzniveau liegt. Also wenn man zumindest so viel Geld bekommt, dass man davon leben könnte, auf eine einfache Art und Weise.
Nur um eine konkrete Vorstellung zu haben, was wäre denn aktuell, wir kommen gleich mal zu deiner Person. Mhm. Und du bist aktiv vor allen Dingen in UK, das kann man vielleicht mal hier an dieser Stelle kurz mal sagen. Irgendwie. Aber gibt es deines Wissens nach da so Bemessungsgrundlagen oder wie viel bräuchte man, um beispielsweise über der Armut zu leben? Also da gibt es ja immer irgendwie definierte Grenzen.
Genau. Das beantwortet bestimmt auch schon einen Teil deiner konkreten Frage von vorhin. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wo du lebst. Also in den USA anders als in Namibia anders als in Deutschland, Deutschland anders als in UK. Deswegen ist es sinnvoll, sich immer diesen Kontext anzugucken, um den es gerade geht. Und dann gibt es ganz oft ja schon solche, wie du sagst, solche Bemessungsgrundlagen oder Schwellenwerte, wo eine Armutsgrenze festgelegt wird. Da gibt es offizielle Festlegungen, offizielle Daten dafür. Daran bemessen, in Großbritannien zum Beispiel, gibt es einen Mindestlohn und einen sogenannten Living Wage. Und der Living Wage zum Beispiel beschreibt ein Lohnniveau, wenn jemand Vollzeit arbeitet, dann sollte er davon okay leben können. Und dann könnte das zum Beispiel ein Niveau sein, wenn sich ein Land das leisten kann und will, wo man so ein Grundeinkommen ansetzt und sagt, davon könnten erstmal alle okay leben. Nicht in Saus und Braus, aber eben auch nicht in Armut. Könntest es tiefer ansetzen und sagen, das ist das absolute Minimum, sowas wie die Armutsgrenze. Könntest es auch noch tiefer ansetzen und sagen, wir können uns einfach nicht mehr leisten. Das ist nur so eine Art Zuschuss, 200 Pfund im Monat oder so. Aber dann redet man halt über andere Folgen, die diese Policies oder Instrumente haben. Ne?
Macht einen Unterschied. Weil wir gegebenenfalls immer noch Armut haben.
Zum Beispiel.
Oder weil sie nicht abschaffen können. Oder weil Leute irgendwie in Armut geraten dadurch. Genau. Oder.
Genau.
Ja. Fallen andere Leistungen, die wir im Moment gerade, also wir reden hier jetzt Deutsch, das heißt, wir sprechen hier von Deutschland aus. Mhm. Also möchte man annehmen. Und bedeutet es auch, wenn ein Grundeinkommen käme, das über der Armutsgrenze läge, dass dann andere Leistungen automatisch wegfallen? Ist das eine Diskussion, die es gibt? Oder, weil der Staat wird ja gucken, welche Ressourcen er dann einsetzt, streicht oder
auch. Genau. Das ist tatsächlich eine sehr intensiv geführte Diskussion. Und an der Stelle ist vielleicht auch interessant zu sagen, es gibt Unterstützer dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens fast überall im politischen Spektrum. Also es ist eine der wenigen Ideen, die nicht einem spezifischen Lager zuzuordnen sind, sondern es gibt UnterstützerInnen von links genauso wie von Mitte rechts. Es gibt Leute, die libertär sind und so wenig Staat wie möglich wollen und sagen, dabei hilft uns ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und es gibt Sozialisten, die einen großen Staat wollen und sagen, der braucht ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und die haben natürlich unterschiedliche Auffassungen davon, was sollte in diesem bedingungslosen Grundeinkommen aufgehen. Ein Libertärer oder Libertäre würde sagen, das ist halt das Einzige, was es gibt vom Staat und daraus muss jeder gucken, wie er klarkommt. Und dazu würde zum Beispiel auch gehören, daraus muss jeder seine Arztrechnungen bezahlen oder ihre Bildung, Altersvorsorge, Pflege. Aus libertärer Perspektive, warum sollte sich der Staat darum kümmern? Spielbuch, wenn der schon mal eine Starthilfe gibt.
Das bedeutet Zwischenfrage. Das bedeutet aber auch, wenn du sagst, jeder müsste jetzt beispielsweise seine Arztrechnung daraus bezahlen können, bedeutet das ja mindestens zweierlei in meinem Kopf gerade. Vermutlich läuft es dann im Groben so, dass man statistische Werte hat und sagt, Arztkosten in der Lebensphase oder in der Lebensphase liegen ungefähr statistisch dort. Das müssen wir mit reinrechnen, wenn wir einen okayes Modell auf die Beine stellen wollen. Und die zweite Sache habe ich jetzt gerade vergessen. Weiter.
Die, kommt gleich wieder. Also genau diese Überlegung müsste man anstellen, wenn man erstens ein Grundeinkommen haben will, das diese Sachen abdeckt und zweitens diese Sachen nicht anderweitig zur Verfügung stellen will, sondern privatwirtschaftlich organisieren. Diese zwei Sachen kommen aber in der politischen Realität praktisch nie zusammen, weil jemand, der Gesundheitssystem privatwirtschaftlich organisieren will, ist wahrscheinlich eher libertär und ist wahrscheinlich deswegen auch nicht der Meinung, das Grundeinkommen müsste diese Sachen abdecken. Der wird sagen, die Leute sollen ja trotzdem noch arbeiten. Wenn du jetzt ans andere Ende des politischen Spektrums guckst, dann hast du dort Leute, die auf der einen Seite sagen, ja, diese Grundversorgung sollte für Leute gewährleistet sein, aber die sagen nicht, dass das privatwirtschaftlich organisiert werden sollte und dann muss man es aus irgendwie der eigenen Tasche bezahlen, sondern die sagen, wir brauchen zusätzlich dazu trotzdem öffentliche Infrastruktur. Also wir brauchen öffentliches Gesundheitssystem, wir brauchen öffentliches Bildungssystem, wir brauchen geregeltes Pflegesystem, wir brauchen Altersvorsorge. Also das heißt, diese ganzen Aspekte der Daseinsvorsorge, für die ein Wohlfahrtsstaat da ist, würden für jemanden, der aus linker Perspektive da drauf guckt, trotzdem weiter existieren. Und dann hätte so eine Kombination von Systemen der Daseinsvorsorge, Gesundheitssystem, Bildungssystem etc., was steuerfinanziert staatlich zur Verfügung gestellt wird, Deutschland Gesundheitssystem über Versicherung finanziert, weitestgehend äquivalent. Und dann hättest du das bedingungslose Grundeinkommen als eine weitere Komponente. Und in so einem System ist dann das Einzige, was in einem bedingungslosen Grundeinkommen aufgehen würde, sowas wie eine Arbeitslosenversicherung oder Arbeitslosigkeitsversicherung. Weil das funktional ersetzt werden würde durch ein Grundeinkommen.
Bevor ich das vergesse, möchte ich jetzt einmal dich bitten, wir setzen gleich wieder an, ob du einmal in deinen Worten kurz sagen kannst, wer du bist, wenn du dich vorstellen willst.
Ich bin Wolfgang. Ich bin 45 Jahre alt. Ich muss immer rechnen, wenn ich das überlege. Ich habe 18 Jahre in Hamburg gelebt, lebe jetzt seit gut 3,5 Jahren in London. Habe verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht. Ursprünglich mal Philosophie und Politikwissenschaft studiert. Damit 20 Jahre pausiert, um ein Unternehmen zu gründen und einen Coworking Space, das Beta-Haus hier in Hamburg kennt vielleicht der eine oder die andere. Ich habe mich dann wieder selbstständig gemacht, Zeit genommen, um fertig zu studieren. Ich habe jetzt einen Bachelor in Philosophie und Politikwissenschaft und arbeite einerseits als freiberuflicher Facilitator, das heißt, ich helfe Gruppen und Unternehmen, Organisationen verschiedener Art dabei, strategische Herausforderungen zu lösen, indem sie besser zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite bin ich seit Juni Koordinator bei einer Organisation namens Basic Income Earth Network, was ein internationales Netzwerk zur Promotion eines bedingungslosen Grundeinkommens ist.
Frage: Bedeutet ein Grundeinkommen eigentlich echte Freiheit, weil wir dadurch im Idealfall, ich weiß nicht, wie man es am besten sagt, von der Angst, die Lohnarbeit zu verlieren, uns befreien können und tatsächlich, was auch immer dann eigentlich erst werden, was wir gerade gar nicht werden können oder sein können?
Das ist für mich tatsächlich das wichtigste Argument für ein Grundeinkommen. Und zwar hat es damit zu tun, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Freiheit reden? Also wann sind wir denn wirklich frei? so Standardfreiheitsbegriff aus dem liberalen Denken, also dem klassischen Liberalismus ist, Freiheit bedeutet sowas wie Nicht-Einmischung oder Non-Interference auf Englisch. Das heißt, du bist frei, wenn dich niemand davon abhält, das zu tun, was du willst. Nach der Definition ist aber auch ein Sklave frei, dessen Sklavenhalter sich nicht einmischt in das, was er tut. Fühlt sich aber komisch an. Wir würden ja sagen, ja, trotzdem ist der ja nicht wirklich frei, weil der Sklavenhalter könnte sich ja jederzeit entscheiden, was zu tun. Und der Sklave wird immer im Hinterkopf haben, wie verhalte ich mich jetzt, damit ich nicht bestraft werde. Und deswegen ist ein anderer Freiheitsbegriff, zumindest wenn es um politische Freiheit geht, eigentlich interessanter. In der Literatur nennt man das den sogenannten republikanischen Freiheitsbegriff, weil er aus einer Tradition aus der Römischen Republik zurückgeht, wo es darum geht, dass man dann frei ist, politisch frei ist, wenn man nicht von der Willkür jemand anderes abhängt. Der Sklave hängt von der Willkür des Sklavenhalters ab. Das ist ein Extremfall. Der kann mit ihm machen, was er will. Deswegen wird der Sklave sehr vorsichtig sein, was er tut. Wird sich selber sehr zensieren, sehr unfrei leben. Aber es gibt Bereiche, wo genau diese Art von Freiheitseinschränkung in einem geringeren Umfang super üblich ist. Wenn du in einer Ehe steckst, und klassischerweise ist es die Frau, die in dem Verhältnis zum Mann in einer heterosexuellen Ehe steht, wo du weniger verdienst oder nichts verdienst, dann bist du davon abhängig, wenn du keine Möglichkeiten hast, aus der Ehe rauszugehen und selbstständig zu leben, dafür zu sorgen, dass diese Ehe weiter funktioniert. Und dann bist du bereit, Kompromisse einzugehen und Sachen nicht zu sagen oder nicht anzusprechen oder nicht einzufordern und wirst dich permanent selber zensieren und ein unfreies Leben führen. Als Arbeitnehmerin. Du bist darauf angewiesen, dass du einen Job hast und zumindest in einem Arbeitsmarkt, wo es nicht Jobs im Überfluss gibt und du dir jederzeit raussuchen kannst, was du machen willst, bist du insofern unfrei, als du nicht einfach Nein sagen kannst und bis zu einem gewissen Grad das machen musst, was dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin von dir verlangt. Und du wirst immer aufpassen, wie werde ich wahrgenommen? Mache ich meinen Job gut? Werde ich meinen Job behalten? Führst in der Hinsicht ein unfreies Leben. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde an genau der Stelle ansetzen, weil es dir als Arbeitnehmer in die Freiheit gibt, Nein zu sagen. Weil du sagen kannst, das bin ich nicht bereit zu machen, also mache ich es nicht. Ich muss es nicht machen. Ich habe diesen Fallback. Ich kann rausgehen aus dem Job und ich habe trotzdem zumindest so viel, wenn das bedingungslose Grundeinkommen zumindest auf Subsistenzniveau ist, so viel, dass es zum Überleben reicht. Und das wiederum würde natürlich mit einem Schlag die komplette Machtdynamik in einem Arbeitsmarkt verändern. Weil plötzlich jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin die Freiheit hätte, Nein zu sagen und deswegen jeder Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin plötzlich einen viel geringeren Spielraum für Willkür hat und besser auf die Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen eingehen muss. Das ist eine andere Position in der Lohnverhandlung zum Beispiel. Für welchen Lohn bin ich bereit zu arbeiten? Das ist eine andere Position in dem Aushandeln von Arbeitsbedingungen. Unter welchen Bedingungen bin ich bereit zu arbeiten? Das heißt zum Beispiel auch perspektivisch, dass bestimmte Dinge, die wir jetzt über Regulierung sicherstellen müssen, vielleicht künftig der Markt regeln könnte. Also sowas wie Arbeitssicherheit oder Mindestlöhne oder so, müssten vielleicht, wenn so ein System auf Basis eines Grundeinkommens sich eingespielt hat, gar nicht mehr so stark staatlich reguliert werden, weil es dann im Interesse der ArbeitgeberInnen liegt, dafür selbst zu sorgen, weil ihnen sonst die Leute weglaufen. Wenn sie nicht genug zahlen, kommt halt keiner.
Welches Interesse haben ArbeitgeberInnen denn eigentlich dann an einem Grundeinkommen?
Ich glaube, dass sie dann zufriedenere und damit effektivere, produktivere, bessere MitarbeiterInnen hätten. Aber es würde natürlich bedeuten, dass überproportional die ArbeitgeberInnen davon profitieren würden, die auch ein Interesse an dem haben, was sie tun, was sie produzieren, welche Qualität da rauskommt, wie zufrieden sie Menschen damit machen. ArbeitgeberInnen, die ein reines Profitinteresse haben, würden weniger stark davon profitieren. Einfach weil deren Spielraum zur Ausbeutung zu Profitzwecken eingeschränkt werden würde.
Können wir in diesem Kontext nicht generell eigentlich sagen, dass es mindestens diese zwei Gruppen von Interessenten, Betroffenen, Drivern, wie auch immer, gibt, die Profitsuchenden, ich will sie nicht die Profitgierigen nennen, aber die Profitsuchenden oder die Profitinteressierten nennen wir sie so, und die halt davon im Grunde genommen frei sind.
Es ist halt eine Frage der Priorisierung. Also ist es die Frage, willst du Profite machen, damit du dein Geschäft weiter betreiben kannst, weil dir das wichtig ist, das zu tun? Oder willst du dein Geschäft weiter betreiben, damit du Profite machen kannst, weil dir das wichtig ist, zu tun? Und diese Unterscheidung würde dann, also ich glaube, die gibt es so oder so, gebe ich dir recht, aber die würde klarer hervortreten, weil du dann plötzlich unterschiedliche Anreizsysteme für diese zwei Gruppen hättest.
Und ich weiß nicht, ob es mir gerade nur so, also mir schießt gerade der Gedanke in den Kopf, dass diejenigen Menschen auf Arbeitnehmerseite im Grunde genommen ja, wenn sie Profitinteressen verfolgen, sprich Karriere, mehr Geld, Wohlstand ausbauen, individuell, persönlich, an und für sich ja auch abhängiger dadurch sind vom System und das eigentlich mit der Einführung des Grundeinkommens angenommen, es wäre eines, von dem man sonst okay leben könnte, entsprechend weniger profitieren würden und das auch viel deutlicher werden würde, dass diese Menschen, dass die Denke dieser Menschen auf einmal sehr viel mehr transparent werden würde, ja, in jeglichen Lebensentscheidungen.
Ja, ich glaube, das wäre so. Die wären ja trotzdem, das wäre keine Einschränkung ihrer Freiheit. Ne? Die könnten trotzdem diesen Lifestyle leben und genauso profitorientiert oder materiell ausgerichtet leben, wie sie es vorher getan haben. Aber es würde transparenter werden, was sie tun und warum sie es tun. Und ich glaube, diese Transparenz zumindest ist auch notwendig, weil wir mit der ökologischen und sozialen Situation, in die wir uns reinmanövriert haben, also Stichwort Klimakrise, Biodiversitätsrückgang, Bodenauslaugung, Meeresübersäuerung, alles was alles wo wir an unsere planetaren Grenzen kommen, uns zeigt, dass diese Orientierung auf Wachstum und materielle Ressourcen so nicht durchhaltbar ist. Das ist ein Aspekt, der in der Diskussion immer wieder zu kurz kommt. In jeder einzelnen Studie, die sich mit den Aussichten der Menschheit im Angesicht der Klimakrise beschäftigt, sagen dir die Wissenschaftler, es wird einen, das steht in IPCC-Reports, das sagt der UN-Generalsekretär, das steht in Peer-Reviewed Studies, überall wird dir gesagt, wir brauchen eine fundamentale Änderung unseres Wirtschafts- und Sozialsystems. Und was sie damit meinen, ist, wir müssen weg von der Fixierung auf permanentes Wirtschaftswachstum, auf materielles Wachstum und auf Ressourcenausbeutung. Das müssen wir so oder so. Und wenn wir durch sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen Anreize dafür schaffen, diesen Switch zu machen, erstens, weil wir dann anders leben können, entspannter leben können, ohne diesen permanenten Druck, und weil andererseits Leute, die das nicht wollen, klarer als diejenigen hervortreten, hätten wir zwei zusätzliche Anreize, um so einen Shift zu mehr Nachhaltigkeit, mehr echter Bedürfnisbefriedigung, ich würde auch sagen, mehr persönlicher Befriedigung, persönlichem Glück bekommen würden. Und dann wäre das, glaube ich, für uns alle ein großer Vorteil, weil es uns helfen würde, mit unserer chronischen Krise umzugehen, in der wir gerade sind.
Ich habe dazu zwei Fragen, die dem eventuell im Wege stehen könnten. Einmal frage ich dich, gibt es denn Beispiele in der Menschheit, dass der Mensch mal wirklich diesen Aha-Effekt hatte, wir können so nicht weitermachen, weil wir machen es ja dann doch schon relativ lange, zumindest so lange, dass wir uns, wie du gesagt hast, hineinmanövriert haben in eine Situation, die schwer zu ändern ist, wahrscheinlich, nur mit einer eklatanten Kehrtwende. Mhm. Also das ist die eine Frage, gibt es Beispiele dazu? Und die andere Frage, die ich hinten anstelle, dann wäre, ist es nicht schwierig, wenn Menschen doch per se in ihrer Psychologie wahrscheinlich, so möchte ich sagen, sehr darauf bedacht sind, auch auf ihrer eigenen Struktur und Verschaltung sehr darauf bedacht sind, sich darzustellen sehr häufig. Also wir ja heute auch ins Rein manövriert haben und immer noch weiter rein manövriert in eine Gesellschaft der Selbstdarstellung. Mhm. Also steht das dem nicht auch sogar nochmal entgegen, die Fahrtrichtung, wie wir sagen, ich verstehe die Vorteile, mhm, oder ich verstehe das Ansinnen, mhm, ohne Frage, aber sind wir nicht da auch ganz weit? Also diese zwei Sachen, irgendwie gibt es ein Beispiel, wo die Menschheit wirklich mal eingelenkt hat, für das Leben, für den Menschen? Ich finde da kein Beispiel.
Also im großen Maßstab, im Sinne von eine Zivilisation erkennt die Situation, die sich manövriert und macht eine Kehrtwende, kenne ich auch keine. Was standardmäßig passiert in solchen Situationen, ist ein Zivilisationskollaps. Und
den haben wir schon öfter
gehabt. Haben wir schon öfter gehabt. Römisches Reich, Osterinseln, Bronzezeit. Also es gibt einige Beispiele unterschiedlich weit zurück in der Geschichte, wo ganze Zivilisationen zusammengebrochen sind. Wir stellen uns das immer so vor, da gibt es dann einen Tag, an dem der Kollaps stattfindet und danach ist Dystopie. So ist es natürlich nicht. Also das römische Imperium ist über Jahrzehnte und Jahrhunderte kollabiert. Trotzdem hast du am Anfang dieser Entwicklung ein Weltreich mit irgendwie Zivilisationserrungenschaften in Anführungszeichen wie Gesetzbüchern und gepflasterten Straßen und Bibliotheken und Kommunikation vom einen Ende des Imperiums bis zum anderen, was erst wieder im, würde ich sagen, seit der Renaissance, also über 1000 Jahre später erreicht wurde. Und am Ende der Entwicklung, im sprichwörtlichen tiefsten Mittelalter, hast du eine Situation, wo der durchschnittliche Radius eines Menschen, den er in seinem Leben von seinem Geburtsort wegkommt, 20 Kilometer war oder 30 Kilometer. Also das heißt, wo Menschen niemanden kannten, der weiter als 30 Kilometer von ihnen weg wohnt. Wo Menschen nicht mehr lesen und schreiben konnten. Wenn wir heute im Englischen zum Beispiel davon sprechen, dass man vor Gericht ein Argument hört, to hear an argument, das kommt aus der Zeit, wo das tatsächlich mündlich getan werden musste, weil keiner mehr lesen und schreiben kann. Also das heißt, der Rückgang an gesellschaftlicher Komplexität war frappierend. Und das, was an Wissen in Form von Wissen zum Beispiel über antike Philosophie, Klassiker der Literatur, intellektuelle Ideengeschichte, sowas, der Verlust, der da war immens. Und der konnte nur aufgeholt werden, weil dann eben beginnend mit der Renaissance man wieder Kontakt mit Kulturen hatte, die es aufbewahrt haben. Interessanterweise war der Islam die Kultur, über die wir Europäer wieder zurück zu unserer eigenen Geschichte im Grunde gefunden haben. Weil die Bibliotheken hatten, in denen diese ganzen Klassiker noch standen. Also das heißt, diese Prozesse sind im Ergebnis dramatisch, aber verlaufen ganz anders, als wir uns das oft vorstellen. Das ist eher so, du kennst ja dieses berühmte Bild vom Frosch im Kochtopf, der nicht merkt, dass es zu heiß wird, weil die Temperatur so langsam steigt. Keine Ahnung, ob das ein Legend ist oder ob Frösche wirklich so agieren, aber no, you get the picture. Und ich glaube, mit Kollaps ist es ähnlich. Das passiert schleichend und man wird es erst an der Stelle merken, wo schon ganz viel passiert ist und wo auch viel nicht mehr umkehrbar ist. Und das ist der Default. Also das passiert, wenn eine Zivilisation es nicht schafft, das Ruder herumzureißen. Und on that scale kenne ich keine Beispiele dafür, dass Zivilisationen es geschafft haben. Man muss aber auch dazu sagen, diese Zivilisationen hatten auch nicht dieses Wissen, wo ist es schon mal passiert, warum ist es schon mal passiert. Wir haben Bücher über Bücher, die über die Geschichte des Römischen Reichs geschrieben wurden. Leute, die exklusiv zum Thema Zivilisationskollaps am Ende der Bronzezeit forschen. Also wir haben dieses Wissen und diese Einsicht, die damals nicht hatten. Die Frage ist nur, was machen wir damit?
es wäre jetzt mein Einwand. Ich möchte ja nicht, und ich klinge aber so, pessimistisch erscheinen.
Ja.
Aber wieder allen Wissens können wir doch gerade an und für sich feststellen, dass wir vielleicht nicht an jedem Flecken, aber an vielen Flecken der Erde, gerade da, wo dieses Wissen vorhanden scheint, oder man meinen sollte, es ist doch vorhanden und wir wissen doch, dass wir wider allen besseren Wissens nicht so handeln, wie wir handeln müssten.
Ja.
Also nennst du es Klimakrise?
Ich versuche inzwischen den Begriff weiter zu verschieben von Klimakrise zu Klimakollaps, ja, weil Klimakrise klingt wie, ist eine Krise, kann man meistern, geht vorbei.
Ja, deswegen habe ich mich gerade nochmal versucht einzufangen. Ja. Das ist ja nur ein Beispiel.
Ja.
Ich frage mich dann, ob in diesem Kontext, wenn wir über Grundeinkommen reden, das an und für sich eines der mit größeren Hebel ist, die wir an und für sich hätten, um möglicherweise so eine Kehrtwende, ob nun mit all dem Wissen oder mit was auch immer dafür notwendig ist, hinzubekommen. Also als wenn das einer der größeren Hebel ist, ich habe das so noch gar nicht gesehen, der jede Menge Folgen und konstruktive Konsequenzen hätte, um möglicherweise die Zivilisation vor einem Kollaps zu bewahren. Und ich möchte, nur um es ein bisschen dramatischer klingen zu lassen, dich fragen, sind wir nicht an und für sich dann auch schon in einem, gar nicht nur wegen des Klimas, sondern auch gesellschaftlich, politisch, sind wir nicht auch in einem Kollaps schon?
Ich glaube, wir sind in einem. Ich glaube, das, was wir jetzt an dieser Zusammenballung von Krisen gerade erleben, also der Ukraine-Krieg, der dann wieder Folgen hat wie Energieknappheit und Nahrungsmittelknappheit, was dann wieder zusammenhängt mit dieser Dürre, die wir diesen Sommer erleben, dass in anderen sogenannten Breadbaskets auf der Welt auch die Nahrungsmittelproduktion zurückgeht aufgrund von Klimaveränderungen und Extremwetterereignissen, was wir sehen an politischer Polarisierung und dem Verlust von Vertrauen in Institutionen wie Wissenschaft oder Politik. Das, was wir umgekehrt oder als Reaktion darauf sehen, an Zuspitzung von autoritären oder der Verwendung autoritärer Instrumente von staatlicher Seite, also was zum Beispiel im Mittelmeer stattfindet, mit dem, wie das die Festung Europa, dass das überhaupt ein Begriff ist, bei dem man sich nicht auf die Zunge beißt, ist, finde ich, schon so ein Zeichen dafür, wo stehen wir eigentlich gerade, wie viel tausend Menschen dort jährlich sterben, was so teilweise outgesourced ist an eine Agentur, die sich darum kümmert, weil man da selber sich nicht die Finger schmutzig machen will. In Großbritannien ist gerade ganz extrem die Zuspitzung. Da wurde die Bearbeitung von Asylanträgen nach Ruanda ausgelagert. Und jeder, der nicht auf einer legalen Route ins Land kommt, sondern zum Beispiel über den Ärmelkanal in einem Boot unter Lebensgefahr, weil dieser Mensch sonst nichts anderes hat, wird in Flieger gesetzt, nach Ruanda geflogen, und in Ruanda wird dann das Asylverfahren gemacht.
So. Nur kurz, weil es vielleicht nicht ganz, also es wird ja an allen Stellen viel zu komplex mit diesem Thema.
Ja.
Oder ich will nicht sagen zu viel zu, aber es wird sehr komplex. Man merkt schnell, egal wo man guckt, es wird sehr komplex.
Man kann immer tiefer.
Kannst du einen Satz dazu sagen, warum Ruanda?
So ganz genau habe ich es auch nicht verstanden, aber ich glaube, auf der irgendwie strukturellen Ebene, weil Ruanda arm genug ist, um sich auf so eine Deal einzulassen und stabil genug im Großen und Ganzen, dass man nicht als totales Arschloch dasteht, wenn man das mit diesem Staat macht. Dass trotzdem in den Jahren davor in Menschenrechtsberichterstattung sogar in UK selber Ruanda kritisiert wurde für ihr Menschenrechtsmanagement, spielt dann aber keine Rolle mehr.
Und über Moral reden wir nicht an dieser Stelle.
Genau. Also, ganz viele Beispiele dafür, diese Sachen finden gerade schon statt und die kann man lesen als Indizien dafür, dass dieser gesellschaftsweite, zivilisationsweite Kollapsprozess schon begonnen hat.
Meine Frage an der Stelle ist, ich hatte mich eigentlich in der Vorbereitung darauf konzentrieren wollen, dass die Frage darauf zielt, im Kontext von Grundeinkommen und dass die Diskussionen stattfinden. Ich kann gerade nicht beurteilen, das kannst du besser beurteilen, inwieweit es da, das hatten wir ganz zu Beginn schon mal gesagt, oder ich, Tendenzen gibt, die man lesen kann. Mhm. Ob es mehr oder weniger wird, gerade auch. Das würde mich noch interessieren. Aber in dieser Auseinandersetzung habe ich gemerkt, wenn ich mich gefragt habe, was sind denn die Treiber eigentlich für das Grundeinkommen, dann war da immer von Automatisierung und von künstlicher Intelligenz, die uns die Arbeitsplätze dann stiehlt. Das ist ja auch so ein bisschen Schwarz-Weiß-Bild, glaube ich. Weil vielleicht auch man gar nicht so genau sagen kann, irgendwie, es gibt ja wahrscheinlich nur Prognosen, wie viel Arbeitsplätze werden wie schnell wegfallen und wie schnell werden wir auch neue Arbeitsplätze bekommen. Plus, was machen wir mit den Menschen, die vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, die Qualifikation für die neuen Arbeitsplätze, die dann entstehen, sei es sogar genug, um es aufzufangen, was wegfällt, um es schon abzuscalen oder
wie. Genau.
Hier in diesem Gespräch bisher nehme ich jetzt aber wahr, vielleicht ist das jetzt nur gedacht, nehme ich wahr, dass das vielleicht gar nicht nur die Treiber sind. Sind das die großen Treiber oder würdest du sagen, nein, man hat schon verstanden, dass Klimakrise, Klimakollaps beispielsweise oder aber eben andere Verwerfungen, die diese Gesellschaft, irgendwie diese Zivilisation zum Kollabieren bringen könnten oder gerade bringen, genauso treiben, darüber nachzudenken und das zu diskutieren oder weiter in die Transparenz reinzuschieben, die Sichtbarkeit.
Ich glaube, das hängt wirklich total davon ab, wer redet über bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ich drüber rede, rede ich genau über diese Sachen, weil ich glaube, das sind die wesentlichen Treiber. Wenn du mit...
Sorry, Verständnisfrage. Ja. Diese Sachen, damit meinst du?
Genau das, was du gerade genannt hast.
Okay, also Automatisierung.
Das, was wir gerade diskutiert hatten mit inwieweit kann das gegen einen drohenden Klimakollaps helfen, gesellschaftliche Veränderungen zu einem anderen Lebensstil begünstigen, etc.
Das ist ein bisschen holistischer, das
gilt
dann wahrscheinlich.
Ne? Genau. Wenn du mit jemandem redest, der aus Silicon Valley kommt, oder Andrew Young, amerikanischer Präsidentschafts- Vorkandidat in den letzten Primaries, auch ein Verfechter von bedingungslosen Grundeinkommen, ist eher ein bisschen in diese Richtung, nicht ganz weit in der Ecke, aber eher, wenn du mit so libertären Verfechtern von Grundeinkommen redest, deren Argument ist, Automatisierung wird so viele Jobs vernichten, dass wir soziale Unruhen bekommen, wenn wir nichts tun. Bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Möglichkeit, Stabilität zu sichern und uns in die Möglichkeit zu versetzen, weiter zu innovieren, weiter Richtung Singularität uns zu bewegen oder wo auch immer die hinwollen, ohne dass uns die Arbeitslosen über den Haufen rennen. Jetzt sehr zugespitzt gesagt.
Aus Unzufriedenheit.
Genau.
Aus Unzufriedenheit.
Das ist also, das heißt, das ist eine zweite Motivationskomplex, also Automatisierung, drohende Massenarbeitslosigkeit. Ein dritter Motivationskomplex ist relativ pragmatisch. Das System, wie wir es jetzt gerade haben, mit diesen ganzen vielen verschiedenen Transferzahlungen, die von so vielen verschiedenen Kriterien abhängig sind, ist wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig intransparent und weder für die Leute, die es beziehen, noch für die Leute, die es verwalten, besonders befriedigend. Und wenn man das ersetzen könnte durch was, was viel einfacher ist und viel transparenter, dann wäre das in sich schon ein Vorteil.
Eine offene Frage von vorhin, und die bringst du jetzt gerade wieder auf, ist noch, bedeutet nicht aber, dass wenn Menschen Grundeinkommen bekämen, dass, wenn ich es dann kriege, man mir dann aber auch sagt, mein Lieber, jetzt musst du damit klarkommen. Und jetzt geht hier nicht, das geht nicht, dass du dann irgendwie dreimal die Woche dich im Weinladen besäufst. Und es geht auch nicht, dass du im teuersten Sportstudio bist. Und es geht auch nicht, dass du dreimal in den Urlaub fährst und zwar so weit weg, dass du das Geld verbraucht und verbraten hast. Das ist doch auch ein Appell an die Selbstführung, oder?
Das ist es. Aber in genau diesen Fragen oder Vermutungen oder Befürchtungen wird auch eine bestimmte Annahme sichtbar, die man über Menschen hat oder insbesondere weniger gut gestellte Menschen, nämlich die geben es für Alkohol aus. Die verpassen es. Die können nicht mehr Geld umgehen. Das ist immer die große Angst, gerade auf konservativer Seite, wenn wir denen einfach Geld in die Hand geben, was machen denn die damit? Drogen, Alkohol, Konsumausgaben, das sollten die doch nicht tun.
Ist das eine Barriere im Fortkommen dieser Diskussion und in der Anwendung
von
Grundeinkommen?
Das ist es definitiv.
Dass diese Ängste bestehen in verschiedenen Nationen das oder politischen Communities?
Definitiv, das ist auch einer der Gründe, warum die Forschung zum bedingungslosen Grundeinkommen sich genau das sehr genau anguckt gerade und angeguckt hat über die letzten 10, 20 Jahre.
Was gibt es für Erkenntnisse da?
Dass die Menschen das nicht tun.
Das Geld verprassen,
ganz genau,
und ausgeben, und
ganz
sondern genau, dass sie damit umgehen können.
Ganz genau. Wenn es eine Veränderung gibt von vor bedingungslosen Grundeinkommen zu nach bedingungslosen Grundeinkommen, ist, dass die Menschen vernünftiger werden. Also das heißt, was Leute machen, ich habe jetzt letztens auf einer Konferenz erst von einer Studie gehört, die eine portugiesische Forscherin in den USA gemacht hat, wo sie in einer deindustrialisierten Stadt mit einem hohen Arbeitsniveau so ein Pilotprojekt für ein Grundeinkommen begleitet hat und ganz viele Interviews mit den Leuten geführt hat. Und der Effekt, den sie beobachtet hat, war, dass die Leute erstens für dieses Grundeinkommen extrem dankbar waren, das wirklich als Geschenk empfunden haben. Wenn die religiös waren, haben sie sowas wie gesagt, das war wie ein Geschenk Gottes. Und dann, dass aufgrund dieser Wahrnehmung als Geschenk, wie das mit Geschenken so ist, es gibt Kulturen, die das hervorragend verstanden und genutzt haben, mit diesem Geschenk auch eine wahrgenommene Verpflichtung einhergeht, dann muss ich ja auch mich dieses Geschenkes würdig erweisen. Und das tun die Leute dann. Die verwenden ihr Geld, indem sie Schulden abzahlen, indem sie was zurücklegen, indem sie der ärmeren Verwandtschaft helfen, indem sie sich in ihre Community engagieren. Also genau die Sachen machen, von denen man sich wünscht, dass Leute das tun. Und der interessante Zusammenhang ist für mich gewesen, den diese Forscherin da deutlich gemacht hat. In dem Moment, wo ich auf die Menschen zugehe und ihnen erstmal vertraue und sage, hier hast du Geld, mach was draus.
Nehmen die Verantwortung
selber in die Hand. In dem Moment, wo ich den Menschen mit Misstrauen begegne und sage, ich weiß nicht so genau, ob du es darfst, kannst, sollst, ich gebe dir das bisschen,
aber auch nur... keine Teilnahme am System, ganz Missmut.
Genau. Misstrauen, weil die sagen auch, der vertraut mir nicht, die kontrollieren mich ständig, verstehe gar nicht, was das soll. Und wenn wir es schaffen würden, diese Vorurteile gegenüber Armut und gegenüber geringer Verdienenden, was machen die mit dem Geld, zu überwinden, würden wir dieses Problem mit einem Schlag lösen können.
Für mich klingt das nach aber auch vielen idealistischen, erstmal geistigen, wie soll ich sagen, Bildern, die man da hat, die man durchaus auch für die Anwendung noch erst durchbrechen muss, wo man manchmal wahrscheinlich auch deswegen ja dann forscht, um zu gucken, welche Schritte man dann gehen muss.
Also genau, also um von so einem, ich habe vorhin diesen Unterschied gemacht zwischen der Idee des Grundeinkommens in den Prinzipien und der Implementierung. Um zu so einer Implementierung zu kommen, musst du ja irgendwie wissen, was funktioniert nicht, wie mache ich das gut. Und dafür gibt es enorm viele Studien inzwischen. Also es gibt wahrscheinlich keine Policy Area, keinen Politikbereich, der so gut empirisch erforscht wird, bevor man mal was ausprobiert auf Gesetzesebene wie den. Es gibt sogenannte Pilotprojekte, wo man in bestimmten geografischen Gebieten dieses bedingungslose Grundeinkommen für eine Zeit einführt und dann guckt, was passiert. Es gibt Experimente, die irgendwie kleiner gedacht sind. Also es gibt auch Laborexperimente, wo man mit Leuten so in so Laborsituationen versucht herauszufinden, wie verhalten die sich, wenn sie zwischen verschiedenen Dingen entscheiden können.
Und dann wieder verglichen mit normalen,
ganz genau,
Anführungszeichen,
ganz genau. Dann diese Experimente und die Pilotprojekte gibt es auf Individuen bezogen, dass du sagst, also da ist der Goldstandard, die sogenannte Randomized Control Trial, wo du zufällig ausgewählt X Menschen hast, die ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, Y Menschen, die keins bekommen.
Wir nennen es hier Lotterieprinzip, glaube ich.
Sowas in der Art, genau. Und dann vergleichst du einfach. Du hast immer eine Kontrollgruppe und wer in der Kontrollgruppe ist und wer in der Zuteilungsgruppe ist, wird nach Lotterie bestimmt. Das heißt, es ist nicht an bestimmte andere Attribute oder Kriterien gekoppelt. Und dann vergleichst du. Was machen die und was machen die? Damit siehst du aber nur, was passiert in deren individuellem Leben. Deswegen gibt es eine andere Form von Experiment oder Pilotprojekt, die ich persönlich sogar für interessanter halte. Das sind sogenannte Community Saturation Studies, wo du eine ganze Community, ein ganzes Dorf zum Beispiel, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen versorgst, über eine bestimmte Zeit hinweg. weil du dann sehen kannst, was passiert denn in dieser Community, wenn alle plötzlich diese Sicherheit haben. Oder wenn das von so bestimmten lokalen Institutionen begleitet wird, die diesen Prozess moderieren können, dann hast du nochmal andere und stärker ausgeprägt positive Effekte, als wenn es nur so isolierte Menschen sind.
Kam es mir bei der Recherche nur so vor, oder ist es so, dass diese Projekte hauptsächlich stattgefunden haben in Entwicklungs- und Schwellenländern?
Also Community Saturation Projekte praktisch ausschließlich.
Also ich habe Afrika viel mitbekommen, aber auch Indien waren spannende Projekte, wo Bildungsquoten erhöht worden sind durch solche Projektmaßnahmen.
Genau, also es gibt ein großes Programm in Kenia, das von einem amerikanischen Charity namens Give Directly gemacht wird und alter Freund von mir lange die wissenschaftliche Betreuung gemacht hat und viel publiziert hat darüber, wie sich das entwickelt. Es gab in Indien eine große Studie, wo der aktuelle Chair unseres Boards in dem Verein, in dem ich arbeite, maßgeblich beteiligt war. Es gibt zwei Projekte gerade, eines in Indien und eines in Bangladesch, die auch auf so einer Community-Basis arbeiten, wo ich in der Vorbereitung so ein bisschen als Facilitator mithelfen konnte. Und die haben alle genau diesen Fokus. Ganz viele andere Studien, es gab in Finnland eine große Studie, es gab in den USA, gab und gibt in den USA einige verschiedene Studien, auch Sachen, die auf lokaler Ebene laufen. Das sind oft Randomized Control Trials, also auf individueller Basis. Und dann gibt es aber Sachen, die sind gerade in den USA im Kommen, wo Leute das nicht als Pilotprojekt machen, wir machen es für ein Jahr und dann werten wir es aus, sondern wirklich als Policy einführen, langfristig. Und dann natürlich begleiten, gucken, wie entwickelt sich das, müssen wir nachregulieren, aber das ist nicht als Versuch gedacht. Das sind aber dann oft Sachen, die nicht mit einem vollständigen, bedingungslosen Grundeinkommen für alle anfangen, sondern die zum Beispiel sagen, wir machen das jetzt erstmal in den USA, machen das einige Städte auf lokaler Ebene. Jetzt in Europa gibt es auch die ersten Versuche dazu, zu sagen, Leute, die aus dem Foster-Care-System, also aus dem Pflegefamiliensystem rauskommen, kriegen als Staat in ihr selbstständiges Leben so eine Unterstützung bezahlt. Zum Beispiel. Oder du fängst in
für einen Zeitraum.
Genau, für ein Jahr oder anderthalb oder zwei Jahre. Aber das System als solches, die Policy als solches, ist erstmal unbegrenzt angelegt. Und dann ist die Idee eher, wir gucken mal, wie das passiert und schauen, ob wir es dann ausdehnen können auf andere Bereiche.
Also was quasi dann, wenn wir das periodisch anwenden, für diese Zeit irgendwie dann, Symptom ist jetzt das falsche Wort, aber dann die Folgen, die Konsequenzen davon.
Genau.
Okay. Und quasi darüber ja auch in der Anwendung die Argumente sammeln, wahrscheinlich, wir können es verlängern, wir können es anderswo anwenden.
Ganz genau.
Okay.
Und ich meine, wenn man die Studienergebnisse zusammenfasst, ist, was wir vorhin gesagt haben, positiver Effekt auf, wie gehen Menschen mit Geld um, uneindeutiger Effekt auf Beschäftigungsquote, Beschäftigungsverhalten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, keine große Veränderung im Durchschnitt. Also zumindest dieses oft genannte Argument, die Leute arbeiten dann ja nicht mehr, scheint so nicht zu funktionieren. Und das finde ich das wichtigste Ergebnis, über alle Studien hinweg sehr eindeutig positiver Effekt auf geistige und körperliche Gesundheit. Menschen geht es besser, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen.
Das heißt, sie sind weniger krank?
Ja.
Was uns weniger kostet?
Was uns weniger kostet, was dazu führt, dass Menschen glücklicher sind, was dazu führt, dass wir eine zufriedenere, stabilere Gesellschaft haben.
Eines der Hauptargumente oder Kriterien, die man ja mitbekommt, oder ich glaube, die auch jedem erstmal fern der Komplexität, wenn man nicht in der Materie ist, in den Kopf kommt, ist, wer soll denn das eigentlich bezahlen? Mhm. Wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge? Würdest du da sagen, ja, das ist jetzt gar kein Problem, wenn man will, findet man natürlich sowieso einen Weg, aber gibt es da Modelle, wo man ganz klar sagen könnte schon, das ist bezahlbar, das können wir machen, auch wenn man mal rechnet in Zahlen, was dabei rauskommt, irgendwann hatten wir die Krankheitskosten, die wegfallen beispielsweise. Gibt es da etwas, was man Nennenswertes dann eigentlich schon sagen kann?
Also es gibt verschiedene Ansätze, wie man solche Finanzierungen konzipieren und berechnen kann. Ein relativ konventioneller Ansatz, der auch so aus diesem Lager kommt, lass uns doch einfach das System vereinfachen, ist, dass man sagt, was geben wir denn im Moment für diese unterschiedlichen Sozialleistungen insgesamt aus, plus der Verwaltungsoverhead, weil es alles so kompliziert ist, plus die Folgekosten, weil Leute öfter krank sind etc. Und dann nehmen wir das und gucken, was für ein bedingungsloses Grundeinkommen könnten wir daraus finanzieren. Das, was ein bedingungsloses Grundeinkommen daraus käme, erreicht wahrscheinlich nicht Subsistenzniveau. Also es wäre nicht von dieser Art, dass Leute einfach sagen könnten, ich arbeite nicht mehr. Aber man würde auf den Weg dorthin kommen zumindest. Dann gibt es eine zweite Überlegung, und das kommt so aus dieser Motivation heraus, Automatisierung vernichtet Arbeitsplätze, und damit müssen wir irgendwie umgehen, dass Leute sagen, wir brauchen eigentlich so etwas wie eine Maschinensteuer. Also wir müssen dafür sorgen, dass Unternehmen, die durch Automatisierung einen Produktivitätssprung machen, damit ja auch einen Profitsprung machen, dass das besteuert wird. Und dass genau daraus, was sie selber nicht mehr an Lohnkosten haben, anteilig das finanziert wird, was Leute statt Lohn als Grundeinkommen bekommen. Und eine dritte Variante ist, und die gehört mehr so in diese Argumentation rein, dass bedingungsloses Grundeinkommen Freiheit ermöglicht, ist, dass wir uns angucken, woher kommt denn gerade der Wohlstand der Reichen, woher kommt denn gerade die Möglichkeit, Profite zu verdienen? Und unser Steuersystem funktioniert so, dass wir so tun, als wäre es deren Verdienst. Wenn ich viel Geld verdiene, ist es, weil ich das geschafft habe. Wenn ich ein Unternehmen habe, das hohe Profite macht, dann ist es, weil mein Unternehmen so erfolgreich war, so viele Dinge erfunden hat, so gut am Markt agiert. Was wir dabei vernachlässigen, ist die ganzen Bedingungen, die dafür gegeben sein müssen, damit ich das überhaupt tun kann. Also, dass ich eine Schulbildung habe, dass ich auf Erfindungen, Errungenschaften der Vergangenheit zurückgreifen kann. Ich muss in einem sehr wörtlichen Sinne das Rad nicht neu erfinden, weil es das schon gibt. Also das heißt, wenn ich in irgendeiner Hinsicht wirtschaftlich erfolgreich bin, ja, dann hat das einen individuellen Anteil, aber es hat auch einen ganz großen Anteil, für den bin ich überhaupt nicht verantwortlich. Auf den greife ich zu, weil das eigentlich Gemeingüter sind. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder den gleichen Zugang zu diesen Gemeingütern mehr hat. Es sind keine Gemeingüter mehr. Es geht sogar eher in die Richtung, dass es immer weniger Gemeingüter gibt. Urheberrechte werden immer länger, Patente gelten immer länger, Ressourcen werden privatisiert. Es gibt starke Bemühungen, Wasser zum Beispiel komplett in eine private Ressource zu verwandeln. Also das heißt, von dem, was mal Gemeingüter waren, gibt es immer weniger. Das heißt, die Mehrheit der Menschen hat immer weniger Zugang zu diesen Sachen. Die Leute, die den Zugang zu haben, profitieren überproportional davon. Warum sollten die nicht die Rendite, die sie davon haben, diese Gemeingüter zu nutzen, mit uns teilen? Indem sie über eine Profit- oder Vermögensbesteuerung wieder was zurückgeben an die Gesellschaft, die ihnen das überhaupt erst ermöglicht.
Ich würde jetzt ganz zynisch beantworten, wo es dann kein britisches Königshaus gäbe, kein Mar-a-Lago und wie auch immer dann alle diese Destinationen heißen, die dafür repräsentativ stünden. Und auch hier würde ich wieder denken, und ich will nicht pessimistisch klingen, das wird noch ein dickes Brett zum Bohren. Absolut. Wahrscheinlich auch in deinem Sinne, im Kontext der Arbeit, die du gerade da vor dir stehen hast oder die bei dir auf dem Schreibtisch liegt, viel zu tun, auch, ja. Um Überzeugungsarbeit zu leisten.
Überzeugungsarbeit, politischer Druck, Aktivismus, das gehört alles dazu, weil natürlich dem einer solchen Veränderung sehr mächtige Interessen entgegenstehen. Weil natürlich Leute, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte davon profitiert haben, ungerecht großen Zugang zu Gemeingütern zu haben oder einer von unseren Gründern nennt es auch in dem Buchtitel The Plunder of the Commons, also dass die Gemeingüter geplündert wurden oder werden von diesen sehr mächtigen Gruppen, Menschen, Individuen, Organisationen. Die haben kein Interesse daran, damit aufzuhören. Das machen die nicht, weil man sagt, oh bitte, bitte, brauchst du doch nicht wirklich. Die machen das, wenn sie müssen. Und das bedeutet, es muss den politischen Willen dazu geben. Den politischen Willen gibt es nur, wenn wir den herstellen. Und das heißt, wie du sagst, Überzeugungsarbeit leisten, politische Arbeit machen, Aktivismus. All die Dinge werden notwendig sein dafür.
Ich weiß nicht warum, ich muss den kurzen Einschub machen. Ich finde gerade ein bisschen witzig, dass ich heute hier bei dir gelernt habe, dass man herausgefunden hat, dass Menschen, die wenig Geld haben, mit diesem Geld sehr wohl umgehen können, sprich sich also in ihrem Verhalten pro Menschheit oder Zivilisation verändern. Mhm. Und wir gerade darüber reden, dass Menschen, die sehr viel haben, vermutlich sehr viel schwieriger zu erreichen sind, dass sie ihr Verhalten dahingehend ändern, dass wir solch ein Prinzip oder solch ein Format entwickeln können. Ich würde ganz gerne noch auf die Folgen von Grundeinkommen, es gibt tausend Themen, aber auf die Folgen von Grundeinkommen. Ich habe in meiner Vorbereitung habe ich Sachen gelesen und musste auch manchmal doch nochmal zweimal nachdenken, weil ich dachte, das hatte ich noch gar nicht so alles eigentlich in der Komplexität in Kontext gesetzt mit Grundeinkommen, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Weniger Diskriminierung und soziale Stigmatisierung.
Mhm. Ganz wichtiges Thema. Also es gibt ja die berechtigte Frage, warum sollten es denn alle kriegen? Auch die Leute, die es gar nicht brauchen. Und einer der wesentlichen Gründe ist genau das, weil du dann aufhörst, Leute als die Bedürftigen auszugliedern aus dem Rest, sondern kriegen alle, weil alle gleich sind. Und das bedeutet schon allein in der Einteilung der Leute weniger Stigmatisierung. Und dann natürlich auch im Effekt, wenn ich mehr Autonomie in meinen Entscheidungen habe, mehr Freiheit, mehr Sicherheit, dann habe ich auch weniger Nachteile im gesellschaftlichen Leben und auch daraus folgt wieder weniger Stigmatisierung.
Bedeutet es aber dann auch, Verständnisfrage, dass wenn ich solch ein System implementiere, wie du es ja vorhin gesagt hast, dass dann auch die, die es an und für sich nicht bräuchten, damit niemand stigmatisiert wird überhaupt und damit wir nicht diese Unterschiede ständig haben, jemand das auch bekäme. Genau. Und wenn er dann aber darüber hinaus noch keine Ahnung, wie viele Stunden arbeiten oder ackern möchte oder irgendwas verwirklichen möchte, dann kann er das gerne tun.
Genau.
Okay.
Ganz wichtiger Punkt dazu, das ist auch aus so einer Gerechtigkeitsbetrachtung heraus total in Ordnung, weil jemand, der ohnehin sehr viel hat, profitiert von einem bedingungslosen Grundeinkommen, das wäre ja nur ein Grundeinkommen, relativ an seinen Bedürfnissen gemessen, viel weniger als jemand, der sehr viel weniger hat und für den das ein Riesensprung wäre, das zu haben.
Oder eine Riesensicherheit.
Oder eine Riesensicherheit.
Ganz genau. Oder eine Riesenfreiheit,
genau.
Weil er anders gestalten könnte.
Ganz genau.
Was er jetzt gerade erlebt.
Ja.
Ich habe dann gelesen oder gefunden auch, dass die Förderung der Gleichstellung von Geschlechtern sogar damit verbunden wird, weil man, wenn man dann Löhne und Gehälter hätte, beziehungsweise das bedingungslose Grundeinkommen zahlen würde, man ja nicht nach Geschlecht beurteilen würde, wer was kriegt, sondern Mann und Frau würden gleich viel bekommen und damit hätten wir ein jahrelanges Thema, man möchte ja fast meinen, vom Tisch, wenn das so wäre.
Also man hätte auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür geschaffen. Man hätte einerseits mit dem Grundeinkommen ein Beispiel dafür gesetzt, wie man Sachen gerecht und gleich regeln kann. Und man hätte gleichzeitig die Voraussetzung dafür geschaffen, dass in anderen Bereichen mehr Gleichheit sich einstellen wird über die Zeit. Weil, Beispiel Arbeitsverhältnis, du als Frau, die sich nicht gerecht entlohnt sieht oder de facto nicht gerecht entlohnt wird, einen größeren Verhandlungsspielraum hast, weil du einfacher sagen kannst, dann mache ich es halt nicht. Und genau das Gleiche in Beziehungen und Eheverhältnissen, du eben nicht in diese extreme Abhängigkeit kommen kannst, aus der du so schwer wieder rausfindest, sondern auch sagen kannst, dann gehe ich halt, ich bin nicht auf dich angewiesen. Und das würde auch Macht Verhältnisse verschieben.
Könnte ja gerade fast mutmaßen, ob es dann auch zu einer Reduzierung der körperlichen Gewalt in Privathaushalten führen könnte, wenn man das hinbekäme. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Basic Income Earth Network, ist ja schon ein großer Name. Also ihr habt eine Abkürzung dafür auch jeweils, die Buchstaben, Anfangsbuchstaben. In UK, von UK aus operiert ihr und du bist gerade dort am Arbeiten.
Genau.
Meine Frage einfach generell nochmal, was und wie, warum haben wir hier diskutiert, aber was macht ihr da eigentlich? Mhm. Wie kann man sich das denn vorstellen? Mhm. Weil es wird ja auch darum gehen, wo kann man eigentlich noch mehr Informationen bekommen, irgendwie, wenn man sich dafür interessiert. Mhm. Und wie geht ihr da vor? Das würde mich schon auch nochmal interessieren.
Klar. Also das hat ja auch direkt dann mit dieser anderen Frage zu tun, wer engagiert sich da gerade dafür? Basic Income Earth Network, abgekürzt BIEN, auf Spanisch, bien gut, auf Französisch, bien gut, ist gestartet 1986 bereits als Basic Income European Network, also eine Gruppe von europäischen ForscherInnen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben und im Grunde so die Speerspitze dieser Bewegung waren, also die Vordenker quasi dieser Idee. Und die haben sich damals zusammengetan, um über diese Idee aufzuklären. Einerseits, um sich untereinander besser zu vernetzen, Forschungsergebnisse zu teilen, besser voranzukommen, und andererseits aber, um genau diese Forschungsergebnisse auch zu verbreiten, PolitikerInnen zu informieren über diese Möglichkeit, um auch der allgemeinen Bevölkerung Informationen dafür zu bereitzustellen und Leute, die sich dafür engagieren wollen, zu unterstützen. Mit Zugang zu Experten, mit Zugang zu Informationen, aber auch zum Beispiel mit einem früher zweijährigen, jetzt jährlichen Kongress.
Das bedeutet quasi, das ist seit 1986 jetzt ein professioneller organisiertes Netzwerk, das Wissen nicht nur austauscht, transparent macht und versucht, gemeinsam eine Transparenz oder eine Sichtbarkeit für das Thema eigentlich zu schaffen.
Ganz genau. Und Stichwort professionell, was dieses Netzwerk bisher ausgezeichnet hat, war, dass es komplett auf freiwilliger Basis funktioniert hat. Und das ändert sich jetzt gerade. Ich bin der erste Angestellte von Bien.
Noch mit regulärem Gehalt.
Genau. Also wir arbeiten noch daran, eine eigene Grundeinkommensidee sozusagen zu formulieren, wo auch dieser Unterschied zwischen den Freiwilligen und den Angestellten irgendwann so ein bisschen aufgelöst wird. Aber bisher sind das jetzt außer mir alles Freiwillige. Und die Herausforderung ist jetzt gerade, dieses Netzwerk gibt es seit 1986, da ist enorm viel Wissen und Erfahrung. Aber dieses Netzwerk ist ziemlich klein. Wir haben weltweit um die 500 Mitglieder gerade nur. Und es basiert vollkommen auf freiwillig zur Verfügung gestellte Arbeitskraft in einer Situation, wo dieses Thema gerade massiv an Traktion gewinnt und eine Riesengelegenheit da ist, um genau dieses Wissen, diese Erfahrung, die da vorhanden ist, zu nutzen und zu hebeln. Und das ist jetzt genau die Idee für mich und für das Projekt, für das ich in die Organisation gekommen bin, nämlich so Netzwerk-Hubs aufzubauen, einen in Europa, einen in Afrika, einen in Südamerika, einen in Südostasien, um genau diese Vernetzung zu verstärken und um auch Leute anzusprechen, die bisher nicht Teil dieser Netzwerke sind. Es gibt im Moment ganz viele Diskussionen, die über bedingungsloses Grundeinkommen geführt werden in der Blockchain-Community, im sogenannten Regenerative Finance-Diskurs. Und für uns ist es super wichtig, da anzudocken und dafür zu sorgen, dass diese Diskurse voneinander profitieren und dass insgesamt die Idee als Ganze so viel wie möglich davon hat. Also ist das, was ich jetzt tue, eine Kombination von Professionalisierung der Organisation, Stärkung des Netzwerks, Hubs auf- und ausbauen und Vernetzung zu anderen Organisationen und zu anderen Diskursen zu unterstützen.
Wer sind da denn die aktuell noch großen Player außer dieser Organisation? Gibt es da was, was man nennen kann, wo man sich jetzt auch beispielsweise informieren kann über, was haben die denn noch an Stand der Dinge bisher?
Also es gibt, was die Forschung angeht, zum Beispiel in Stanford, ein Labor, das sehr viel Forschungsarbeit zu bedingungslosen Grundeinkommen macht und einen sehr guten Überblick über die Forschungsarbeit hat. Auch online verfügbar mit einer Karte und einem Verzeichnis von Studien. Das lohnt sich anzugucken. Es gibt in Freiburg das sogenannte FRIBIS. Das ist ein Zentrum an der Universität Freiburg, unter anderem durch eine Stiftung des DM-Gründers, Götz Otto, glaube ich, finanziert. Die beschäftigen sich auch ausschließlich mit Forschung zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, interdisziplinärer Ansatz, viel Wirtschaftswissenschaftler, aber auch Historiker, Moraltheoretiker, PsychologInnen etc. Das lohnt sich anzugucken, was die machen. Die machen auch eine ganz interessante Forschung mit sogenannten Mikroexperimenten und eher so labororientierte Geschichten. Und in Deutschland generell gibt es eine Initiative Mein Grundeinkommen. ist auch genau unter der Domain erreichbar. Das lohnt sich, sich anzugucken. Und es gibt in Berlin gerade eine Volksabstimmung oder ein Volksentscheid. Ich weiß immer nicht, in welcher Phase ist es. Volksbegehren, Volksentscheid. Zum Thema Grundeinkommen. Also wollen wir in Berlin nicht das einmal ausprobieren, ist im Grunde die Frage. Und die sind gerade dabei, UnterstützerInnen dafür zu sammeln, um das als Volksentscheid wahrscheinlich auf den Weg zu bringen.
Ich weiß nicht, ob die Frage erlaubt ist, wahrscheinlich, also ob ich sie mir erlauben möchte, ob du sie mir erlaubst, aber welches Kreuz müsste ich bei einer Bundestagswahl machen, um den größtmöglichen Impact in diese Richtung zu haben?
Das kann ich dir auf Deutschland bezogen aktuell gar nicht sagen, weil ich die Wahlprogramme zu dem Thema nicht kenne.
Und du hast ja auch gesagt, irgendwie, dass alle möglichen politischen Spektren da
vertreten sind
und nahezu überall
das zu finden ist. Ne? Ich würde in die Wahlprogramme oder die Parteiprogramme reingucken und schauen, was sie dazu zu sagen haben. Ich habe Vermutungen, wo das Kreuz wahrscheinlich besser aufgehoben ist.
Das reicht.
Aber do your own research.
Was sind denn, wenn wir das noch auch noch kurz abhaken können, was sind denn die aktuellen Kritiken in erster Linie, wenn du, keine Ahnung, die drei großen oder was priorisierst, was sind denn so die hauptsächlichen Kritiken? Ist es der Kostenfaktor? Ist es eine Wohlfahrtsfalle? Die Kritiken gehen ja wahrscheinlich oft auch einher mit Annahmen. Ich weiß nicht, ob man wirklich das alles auch immer schon validiert hat, weil wir wissen ja, es ist ja noch nirgends durchgeführt.
Genau, die zwei wesentlichen Kritikfaktoren hast du genannt. Wir können uns das nicht leisten und das bringt Menschen in eine Wohlfahrtsfalle. Zum Ersten haben wir ein bisschen diskutiert, das kommt sehr darauf an, auf welchem Niveau willst du es finanzieren und was bist du bereit, an Finanzierungsquellen anzugehen. In dem Moment, wo du bereit wärst, eine substanzielle Wohlstandsbesteuerung einzuführen, da hättest du einen großen Spielraum. Solange du nicht bereit dazu bist, bist es schwieriger. Das zweite, dieses Thema Wohlstandsfalle, haben wir explizit drüber geredet. Wohlfahrtsfalle, Entschuldigung. Dass wie die Leute darauf reagieren, deutet darauf hin, dass sie selbstständiger werden und ein aktiveres Leben führen. Das, was man an Daten dazu hat, wie sich es auf die Beschäftigungssituation auswirkt, zeigt, dass es keine substanziell systematisch negativen Effekte gibt. Also diese Annahmen sind, soweit ich das sehen kann, widerlegt. Und dann ist der dritte große Einwand, das kriegen wir nicht organisiert. Also, weil da halt auch noch so Fragen dran hängen. Ich habe immer da so ein bisschen gesagt, so, wer BürgerIn dieses Landes ist oder länger in diesem Land lebt, dazu muss man Entscheidungen treffen. Wer ist berechtigt? Es gibt in Großbritannien zum Beispiel auch als Begriff dafür das sogenannte Citizens Income. Das würde implizieren, dass a UK Citizen das nur kriegen würde. Könnte ich zum Beispiel nicht kriegen, obwohl ich über 3 Jahre dort schon lebe, wenn das Kriterium ist. Vielleicht ist das Kriterium aber auch Residency. Also hast du deinen Wohnsitz dort? Und
eine unglaubliche Komplexität mit sich brächte, wenn du für was für einen Job auch immer in UK lebst und dann einen Verdienst haben musst. Ne? Und der Arbeitgeber das ja auch irgendwie dann komplett auffangen muss, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Also
du nicht bekommst über ein Grundeinkommen.
Ja, also die Abhängigkeit, die da ist, du bekommst diesen Residency-Status nur, wenn du nachweisen kannst, dass du ein Einkommen hast. Und erst wenn du das nachgewiesen hast, wärst du dann, wenn das Eingangskriterium wäre, auch dafür berechtigt, ein Grundeinkommen zu beziehen. Und das sind so Komplexitäten, die man natürlich auseinanderklamüsern müsste. Aber diesen Komplexitäten steht halt die existierende Komplexität von Transfersystemen gegenüber und die ist, glaube ich, größer. Und wenn wir das hingekriegt haben, zu organisieren, die existierenden Transfersysteme, dann sollten wir auch hinkriegen, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu organisieren, wenn wir das wollen.
Zum Ende die letzte Frage. Was kann denn jeder und jede dazu beisteuern, würde ich mir. Also, ne, wenn ich jetzt, also nehmen wir ein Projekt und es geht um die Digitalisierung einer Firma, dann kann ich die Frage auch stellen, was kann denn jeder beitragen? Also, er kann gucken, er kann Prozesse beobachten, etc. Aber ich frage mich, was kann ich, was kann jeder, jede dazu beisteuern, dieses Thema weiter nach vorne zu bringen? Ist es mehr kommunizieren darüber, das in Diskussionen anzubringen, ist das genug oder kann ich mehr machen? Kann ich mich wirklich tatkräftig proaktiv engagieren an der Stelle?
Das kannst du. Das hängt wie immer davon ab, wofür bist du bereit, wofür hast du wie viel Zeit. Das fängt an, sich darüber zu informieren, bei auf unserer Website basicincome.org nachzulesen, bei meingrundeinkommen.de nachzulesen, auf Wikipedia, was auch immer, wo man starten möchte. Wie du sagst, über das Thema sprechen, diskutieren, ins Gespräch bringen, im Gespräch halten. Dann, wenn du mehr machen willst, gucken, was gibt es für Projekte wo im Moment. Man kann sich bei Projekten anmelden, die in so einem Lotterieverfahren immer bedingungsloses Grundeinkommen vergeben an, ich glaube, eine Person pro Funding-Einheit, die erreicht. Das ist crowdgefundet und immer wenn wieder irgendwie 20.000 Euro mehr im Topf sind, verlosen die ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein Jahr. An sowas teilzunehmen hat für dich den Vorteil, du könntest es gewinnen, hat aber auch den Vorteil, du unterstützt ein Projekt, das Daten dafür generiert, was passiert, wenn Leute es bekommen, das Sichtbarkeit schafft, dass es im Gespräch hält. Wenn du in Berlin lebst, unterzeichne dieses Volksbegehren. Wenn du in einem anderen Bundesland lebst, überleg dir, ob es vielleicht irgendwo gerade eins gibt, wo Leute schon dran arbeiten und die unterstützen möchtest. Wenn es noch keins gibt, überleg dir, ob du selber eins auf den Weg bringen möchtest. Schreib deinen Bundestagsabgeordneten oder deine Bundestagsabgeordnete an und frag, was ist deren Position dazu eigentlich? Schau ins Wahlprogramm rein und entscheide, wo mache ich das nächste Mal mein Kreuz. Oder wenn du mit allen Positionen, die dort gerade haben, unzufrieden bist, ja, dann schreib erst recht deinen Abgeordneten und frag, warum das so ist. Und wenn das alles immer noch nicht reicht, dann kannst du auch anfangen, wirklich aktivistisch dafür tätig zu werden und sagen, wir organisieren eine Demo dafür. Jetzt Cost of Living Crisis, großes Thema in UK, wird in Deutschland, glaube ich, noch ein größeres Thema werden, als es gerade ist. Wenn sich diese Situation weiter zuspitzt, dass die Lohnentwicklung nicht mit der Inflation Schritt hält, und gleichzeitig du in bestimmten Lebensbereichen deinen Konsum einfach nicht reduzieren kannst, du musst essen, du musst heizen, du brauchst Strom, werden immer mehr Leute in so eine Zwangslage kommen. Was sollen sie denn da jetzt machen? Eine Möglichkeit, diese Zwangslage grundsätzlich zu lösen, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zu sagen, Leute kriegen diese Grundsicherheit, diese Sachen sich leisten zu können, auch wenn ihr Lohn nicht steigt, auch wenn sie arbeitslos werden. Das heißt, je zugespitzter diese Krise wird, desto mehr Potenzial ist da, dieses Thema aufs Tapet zu bringen, wie bei Corona auch schon. Jetzt sind wir auf einem höheren Wahrnehmungsniveau, jetzt können wir es vielleicht noch ein Stück sichtbarer machen. Und beim nächsten Mal sagen, jetzt ist es aber Zeit, das zu diskutieren, das einzuführen, weil es uns da und da hilft.
Und ich möchte ja hinzufügen, es geht ja nicht darum, irgendwie, dass jetzt temporär ein Grundeinkommen eingeführt werden sollte, damit ich jetzt temporär davon profitiere, beziehungsweise es geht ja gar nicht um das Profitieren in erster Linie, sondern um das, die Freiheit zurückzugewinnen oder die Freiheit vielleicht sowieso überhaupt das erste Mal erst zu leben. Aber halt darüber hinaus zu denken, irgendwie, was ist dann nach so einem Krieg, nach so einer Inflation und möchte ich nicht vielleicht generell ein Leben bis zum Tod leben, in dem ich sein und werden kann, wer ich eigentlich sein und werden möchte.
Ganz genau. Und jede, der das aus seinem Leben machen möchte, würde von einem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren. Und jeder und jede, die dazu beitragen möchte, dass mehr Menschen ein solches Leben führen können, kann was dafür tun, indem er oder sie sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen engagiert.
Wolfgang, vielen Dank für die Antworten und die vielen, vielen Gedanken. Ich hoffe, wir können den einen oder die andere anstellen.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Dasein.
Das war die 7. Folge von Frei sein statt frei haben. Ich danke für das Zuhören. Es war mir eine tatsächliche Freude, mit Wolfgang zu sprechen. Und es ist mir immer eine Freude, wenn jemand reinhört. Und seien es nur 5 Leute. Es sind wahrscheinlich mehr. Aber wer dann darüber hinaus noch etwas zu sagen hat, der möge mir das bitte dann hier im Kommentarfeld hinterlassen oder mich auf Instagram anschreiben oder mich anderweitig im Netz finden. Und wer meint, es gäbe jemanden oder er sei jemand, der zum Thema frei sein etwas sagen kann, etwas sagen möchte, jemanden weiß, den ich interviewen sollte oder mit dem ich ein Gespräch führen kann, der lasse mich das bitte wissen, weil ich habe große Lust, dieses Projekt hier, das Projekt der Freiheit, weiter zu verfolgen. Vielen Dank fürs Reinhören und viel Spaß beim nächsten Mal oder, falls neu, bei den bisherigen Folgen.